Mit Gedichten wie »Die gestundete Zeit«, dem Hörspiel »Der gute Gott von Manhattan« und dem Roman »Malina« prägte Ingeborg Bachmann die deutschsprachige Nachkriegsliteratur. Geboren wurde sie am 25. Juni 1926, also vor fast genau 100 Jahren, im österreichischen Klagenfurt. Dank ihres Erfolgs bei der Gruppe 47 wurde sie in den 1950er Jahren über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt, dabei allerdings zu Unrecht oft nur als junge Muse des ansonsten männlich dominierten Literaturbetriebs abgetan. Nach mehreren schwierigen Beziehungen zu Künstlerkollegen starb sie mit gerade einmal 47 Jahren in Rom an den Folgen eines Zimmerbrands. Die Literaturwissenschaftlerin und Drehbuchautorin Andrea Stoll veröffentlicht seit vielen Jahren Arbeiten zu Ingeborg Bachmann und war unter anderem auch Mitherausgeberin des Briefwechsels von Ingeborg Bachmann mit einem ihrer Künstlerpartner, dem Schriftsteller Paul Celan. Auf Basis neuester Veröffentlichungen und Erkenntnisse hat sie zum 100. Geburtstag Bachmanns jetzt eine Biografie unter dem Titel »Zwei Menschen sind in mir« geschrieben. Alexander Wasner hat sich bei einer öffentlichen Veranstaltung mit Andrea Stoll unter anderem über Ingeborg Bachmanns Roman »Malina« unterhalten, sie zunächst aber gefragt, wie und warum sie überhaupt auf Ingeborg Bachmann gestoßen ist.
Das ist tatsächlich ein klassischer Weg. Es war zuerst die Lyrikerin, denn über den Roman wurde zu meiner Studienzeit in den 80er Jahren kaum gesprochen am Anfang.
Ach so.
Genauso wenig, wie über Autorinnen gesprochen wurde. Also das heißt, ich habe als junge Studentin sehr schnell festgestellt, dass fast überall nur männliche Autoren vorgestellt wurden. Man sprach mal über Hilde Domin, man sprach mal über Marie-Louise Kaschnitz, aber das war's auch schon.
Anna Segers.
Anna Segers, ja. Aber zeitgenössische Autorinnen waren noch nicht wirklich im Kommen. Und das hat mich in Gang gesetzt, danach zu suchen. Das hat dann mich zu Ingeborg Bachmann geführt. Zuerst die Gedichte, die ich, wie viele andere auch, ungeheuer poetisch fand in ihrer Kraft. Und dann tatsächlich bin ich auch zu dem Roman gekommen und bin sehr schnell an einem Punkt gewesen an meiner Universität, dass ich mitten in diese Debatten hineingeraten bin, die dieser Roman ausgelöst hat. Denn der Roman hat viele Ebenen. Es gibt diese ganz emphatischen, hochemotionalen Bereiche und die Prosa nach dem Zweiten Weltkrieg, die Prosa der 60er, 70er und frühen 80er Jahre war eher eine Prosa des Realismus und Ingeborg Bachmann fiel durch alle Raster und wurde sehr schnell im Grunde als ausgerutschte Lyrikerin disqualifiziert von einigen Herren, ganz berühmten wie Walter Jens zum Beispiel und Marcel Reich-Ranitzky, der diesen Malina-Roman total missglückt fand. Da wurde ich dann doch sehr neugierig und habe mich da sehr reingebohrt.
Also du wurdest neugierig, weil er so...
Ja, weil es so unterschiedlich, so einen großen Disput um diesen Roman gab. Und mich hat dieser Roman sehr früh gepackt. Ich fand ihn ungeheuer reich in seinen kompositorischen Möglichkeiten. Ich fand, dass gerade dieses elegische, emphatische und dann aber auch hochdramatische, was hier passiert in dieser Aufspaltung der Hauptfigur, das war eine Spur, der ich folgen wollte. Das heißt, wir haben ja keine klassische Geschichte mit einem Anfang und einem Ende. Wir haben keine klassische Figurenkonstellation. Wir haben auch keine klassische Verortung. Wo spielt das denn jetzt eigentlich? Es heißt, hier ist Wien. Heute spielt der Roman, aber er geht immer auch zurück. Er hat viele kompositorische Ebenen, die in die Vergangenheit gehen. Es ist ein Genre-Mix zwischen großem Drama und hymnischen Passagen, zwischen musikalischen Passagen und anderem. Und diese Vielgestaltigkeit macht diesen Roman so modern.
Man muss das vielleicht nochmal erklären, diese Grundkonstruktion. Malina ist ein Männername. Es gibt außerdem noch als zweiten Mann gibt es dann noch Ivan. Mhm. Und es gibt dann noch den sogenannten im Roman dritten Mann, das ist der Vater. Mhm. Ist das jetzt aber trotzdem ja viel mehr als nur eine Frau zwischen drei Männern?
Richtig. Aber witzigerweise, diese triviale Lesart, eine Frau zwischen zwei oder zwischen drei Männern, damit hat der Verlag seinerzeit, der Surkamp Verlag, gespielt. Und es mag auch Leser geben, die so überhaupt zu diesem Roman gefunden haben. Aber tatsächlich ist die Anlage sehr viel mehr. Es ist ein weibliches Ich, eine Frau, die schreibt, eine Schreibende, eine intellektuelle Frau, die ausschweifend in den Tag hinein lebt, die ihre Zeit nicht so ganz im Griff hat und die mit einer Figur namens Malina, den sie trifft, zusammenlebt, der ein sehr klares, sehr geordnetes, strukturierendes Lebensform an ihrer Seite verkörpert. Aber ihre Sehnsucht geht in einen anderen Bereich. Sie verliebt sich in Ivan, der nur wenige Häuser entfernt von ihr lebt. Sie hat mit ihm eine komplexe Liebesgeschichte. Aber das eigentliche Drama, das sich dann verdichtet, findet bei diesem Ich statt. Und es wird immer deutlicher, dass Ich und Malina eigentlich zwei Seiten einer Figur sind.
Also, dass die nicht voneinander zu trennen sind, das fand ich wahnsinnig modern.
Ja.
Diese Konstruktion, dieses Schillernde. Und natürlich denkt man da jetzt auch ein bisschen an Kafka, weil da auf einmal diese Vaterfigur kommt.
Naja, da sind wir ja am Punkt.
Wie siehst du das mit diesem Kafka-Vater als Figur?
Erstmal, ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Viele Motive, die jetzt im Malina-Roman zum Tragen kommen, die sind in der Lyrik schon angelegt. Die sind ganz früh in ihrem Werk da. Und ein Schlüsselmotiv, um das es geht, ist Erinnerung. Sie arbeitet mit Erinnerung, denn das ganze Schreiben, ihr ganzes Werk ist im Grunde in der Auseinandersetzung mit Erinnerung entstanden. Sie hat einen Vater gehabt, den sie sehr geliebt hat. Sie war Lieblingstochter, das ist der große Gegensatz zu Kafka. Sie war das vergötterte Lieblingskind, dieses kluge Mädchen, das sich alles merken konnte. Und es gab auch sehr klare Werte in diesem Elternhaus, humanistische Werte, Wahrheitsbegriff. Also eigentlich eine idyllische Kindheit.
Dann Familie hat sich alles abgespart.
Sie hat sich alles abgespart, damit dieses begabte Mädchen auch studieren durfte. Also es klingt alles ganz wunderbar. Die Kehrseite, die dunkle Seite, die lange nicht erzählte Geschichte ist, dass der Vater bereits 1932 in die NSDAP eingetreten ist und die Kinder natürlich erst im Laufe der Zeit gemerkt haben, dass der Vater der Nazi-Ideologie sehr früh gefolgt ist und erst die junge Studentin dann endgültig begriffen hat, als Schülerin und als Studentin, dass der Vater, dass dieser Faschismus, und den sie grauenhaft fand, nicht von außen über Österreich, über Deutschland gekommen ist, sondern auch aus dem Inneren der Familie, dass also auch der Vater dieses Aufkommen des Faschismus entscheidend mitbefördert, mitgetragen hat und dann auch natürlich als Soldat der Wehrmacht über viele Jahre nicht mehr greifbar war. Und tatsächlich ist Ingeborg Bachmann als Mädchen dann alleine im Elternhaus in Klagenfurt zurückgeblieben, um noch ihre Matura zu machen. Die Mutter war mit den jüngeren Geschwistern ins Gailtal nach Oberfellach geflüchtet. Da stammte der Vater aus einer Bauernfamilie her. Da gab es noch ein Austragshäusel und sie blieb allein zurück. Dann waren irgendwann keine Scheiben mehr im Haus. Es gab natürlich kein Licht und kein Feuer und nichts. Und das müssen sehr traumatische anderthalb Jahre gewesen sein, die Nachbarn teilweise tot nach Bombenangriffen. Sie blieb ganz alleine zurück und wusste in ihrem Inneren, der Vater, der dieses Haus mit so viel Freude bezogen hat mit der Familie, in dem sie glücklich waren als in ihrer Kindheit, der hat auch seinen Anteil daran. Und sie hat dann natürlich diese ganzen Nazischergen, diese Kommandeure, die auch die Frauen in Klagenfurt, die Frauen und Mädchen aufs Feld geschickt haben, um Klagenfurt zu verteidigen bis zum letzten Mann und so weiter. Das hat sie sehr brutal erlebt. Und wusste gleichzeitig, der Vater ist doch Teil dieser Männer. Da waren auch Lehrer und Honoratioren der Stadt. Es war eine Ebene wie der Vater, sprich der Vater ist nicht der Vater. Also es spielte alles hinein.
Hier ist eine ungeheure Schuld.
Richtig.
Wie kam sie dazu, diesem Vater auf einmal in seiner Täterhaftigkeit zu sehen. Naja, wie lange hat das gedauert sozusagen?
Das ist tatsächlich, ich denke, während dieser Jahre als Schülerin ist das passiert. Es war ihr ja irgendwann klar, was da los ist. Und es wurde dann auch offiziell, der Vater wurde natürlich, als die Alliierten kamen, sehr klar als einer der frühen Nazi-Mitläufer identifiziert und auch als Täter. Das Haus der Familie wurde beschlagnahmt. Der Vater bekam Berufsverbot als Lehrer. Die erste Zeit, also er war nicht nur von ihrem Empfinden her Teil dieser martialischen Männergesellschaft, sondern dann auch mit dem Ende des Krieges unmittelbar auch klar klassifiziert als Nazi-Täter. Und dann kommt natürlich ins Spiel, dass sie aus diesem Wissen, dass der Vater eine enorme Schuld auf sich geladen hat und gleichzeitig der Vater war, der ihr ja die Liebe zur Sprache, die Liebe zur Literatur vermittelt hat, dass für sie die Sprache der einzige Weg war, um auch Scham und Schuld von dieser Familie abzuwaschen, sag ich mal.
Du hattest 2008 den Briefwechsel von Paul Celan mit Ingeborg Bachmann herausgegeben. Diese Beziehung, die war ja eine wahnsinnig schwierige. Welche Rolle spielte da drin die Vergangenheit, die Nazi-Vergangenheit? Konnte Ingeborg Bachmann daran nicht vorbei, weil sie etwas wiedergutmachen wollte? Oder?
Ja, das ist ein sehr spannender Punkt. Tatsächlich hat Ingeborg Bachmann schon als Schülerin und kurz vorm Studium den Kontakt zu jüdischen Männern gesucht. Zum Beispiel Jack Hamish, ein englischer Besatzungsoffizier, gebürtiger Wiener, der mit dem letzten Kindertransport aus Wien nach England kam und dann als Besatzungsoffizier zurückkam. Da gab es schon eine innige Freundschaft. Hamish hatte sich auch in sie verliebt und sie ist unmittelbar nach Kriegsende mit diesem jüdischen Mann dann in diesem Dorf, das ja noch voller Nazis war, auf und ab gegangen. Sie hat bewusst diesen Dialog mit den Opfern sozusagen der Nazizeit gesucht. Und als sie dann als junge Studentin 1948 auf Paul Celan traf, es war eine Liebe auf den ersten Blick bei beiden. Bachmann muss in ihrem Bemühen um Sprache, um die richtigen Worte, um dieses Vertieftsein in poetische Arbeit, auf alle Künstler hat sie da eine enorme Anziehungskraft ausgeübt. Und auch Paul Celan war sofort fasziniert von ihr. Er war 6 Jahre älter, er hatte Furchtbares hinter sich, er war Opfer der Shoah und seine Eltern sind grausam umgekommen. Er ist in Czernowitz geboren, in der Bukowina, und aber in deutscher Sprache erzogen worden, also im späteren Rumänien. Und er ist als einer der Letzten dann noch nach der deutschen Besatzung, bevor die Kommunisten die Herrschaft übernahmen, noch außer Landes gekommen. Er war ein bitterarmer Flüchtling. Er hatte wirklich nichts als seine Gedichte im Gepäck. Und die beiden haben sich in ihrem unbedingten poetischen Wollen erkannt. Man kann das gar nicht anders sagen. Und die beiden hatten dann tatsächlich eine sehr, sehr komplexe Liebesgeschichte, die nur zum Teil im Leben stattgefunden hat und vor allen Dingen eigentlich in den Gedichten ausgetragen wurde, weil sie im Leben es nicht lange miteinander ausgehalten haben. Da hat sich das ganz schnell verknäult durch diese verschiedene Herkunft, hier Täter, Tochter, da Opfer, Sohn. Er war natürlich hochempfindlich, ein falsches Wort, eine Geste, die er als Angriff empfand. Das war ganz, ganz schwierig.
Du hast 2013 schon mal eine Biografie über Ingeborg Bachmann geschrieben. Und ich habe das Gefühl, es gibt Interpretationsunterschiede zwischen damals und heute. Irgendetwas hat sich verschoben. Und so wie du es jetzt erzählst, empfinde ich das als auch eine Ermächtigung von Ingeborg Bachmann.
Absolut.
Sie ist jetzt viel stärker geworden, kann das sein?
Das kann sein. Sie ist auf der einen Seite noch verletzlicher geworden, glaube ich, in meiner Biografie, die jetzt erscheint. Sie ist aber auch viel stärker geworden. Tatsächlich haben wir eine andere Quellenlage. Es sind in den letzten Jahren viele Briefwechsel noch zusätzlich entstanden. Unter anderem der große Briefwechsel mit Max Frisch. Den Briefwechsel mit Paul Celan, den hatte ich mit anderen Kollegen zusammen eben sehr früh herausgegeben. Der Briefwechsel mit Hans-Werner Henze, auch ein wichtiger Gefährte ihres Lebens, der war noch früher erschienen.
Und der Komponist.
Der Komponist, auch Opernkomponist, für den sie ja auch Libretti geschrieben hat. Und die beiden haben wunderbare Werke zusammen geschaffen. Nein, aber tatsächlich ist eine andere Quellenlage existent. Es gibt nicht nur sehr umfangreiche, sehr dezidierte Briefwechsel. Es gibt auch Tagebücher und Notate, die vorher nicht veröffentlicht waren. Male Oscuro zum Beispiel und Senza Casa, ohne Zuhause, die Ortlosigkeit der Frau. All das, da spricht sie so ungeschminkt darüber, wie es ihr geht, wie sie sich fühlt, das hat eine Wucht und eine Klarheit, die wir alle vorher so nicht ersehen konnten. Und es
war ja auch immer geheimnisvoll. Also es gibt ganz viele Berichte über Ingeborg Bachmann, die immer davon reden, dass ein Geheimnis um sie rum ist.
Genau.
Und dieses Geheimnis kann jetzt ein bisschen gelüftet werden.
Das kann ein bisschen gelüftet werden. Und sie hat auch unsägliche Zuschreibungen erfahren. Eben, das war eine sehr patriarchalisch dominierte Gesellschaft damals noch. Die Männer haben sie vergöttert, aber sie haben sie auch in bestimmte Schubladen gesteckt. Und sie hat sehr früh gesagt, eigentlich möchte ich deutlich sagen, autobiografisch arbeite ich nicht. Ja, also das hat mit meinem Leben nichts zu tun, was ich schreibe. Und dem ist nun gar nicht so, sondern diese neue Quellenlage zeigt sehr, sehr deutlich, wie zum Teil auch ungefiltert, direkt mit großer Wucht ihr eigenes Leben, ihre eigenen Kämpfe Eingang in ihre Literatur gefunden haben.
Die Biografie heißt Zwei Menschen sind in mir. Reicht das überhaupt? Hätte sie nicht 3, 4, 5 sein
müssen? Das hätten wir auch machen können. Aber es gibt diesen Riss in ihrer Existenz. Und da kommen wir auch wieder auf den Vater zurück. Nach meiner Einschätzung ist das schon sehr früh passiert, nämlich in dieser Erfahrung, dass dieser geliebte Vater gleichzeitig der böse, der dunkle Vater ist, der auch das Ich, das fühlende Ich ins Verderben führt. Und das hat sehr früh zu einer Trennung geführt, der Versuch auf der einen Seite, sich an männlichen Vorbildern auch zu orientieren, die aus diesem Gefühlschaos herausführen, die nicht der Vater sind. Gleichzeitig sind die ersten, ich sag mal, Vorbilder, die sie dann auch in Wien getroffen hat, die eben, wenn es jetzt nicht die jungen jüdischen Männer waren, sondern die etablierten Kulturherren wie Hans Weigel, ja, aber auch viele andere, die im Grunde sich dann gönnerhaft bemüht haben, diese jungen Literatinnen.
Die versucht haben, noch schnell was zu fördern, damit sie irgendwie
fördern,
so tun können, als hätten sie sie entdeckt.
Als hätten sie sie entdeckt, aber eben nicht nur gefördert, sondern da hieß es ganz klar Förderung gegen Körper. Ja, also das ist in einer Weise passiert. Auch darüber waren wir uns früher nicht im Klaren. Und sie war hin und her gerissen. Sie wollte auf der einen Seite sich frei machen. Sie wollte ihre Stimme als Frau, als fühlende Frau finden und musste sich gleichzeitig an diesen Übervätern orientieren. Sie musste auch auf sie zugehen. Das waren die Türöffner zum Wiener Kulturbetrieb. Und das hat eine enorme Zerrissenheit zur Folge gehabt, die sie im Grunde dann nie ganz verlassen hat.
Ja. Literatur war ja damals auch tatsächlich, man kann es gar nicht anders sagen, sexy. Also ich meine, sie kam dann Anfang der 50er Jahre auf den Spiegeltitel. Sie hat den Preis der Gruppe 47 bekommen. Also es ist ja rasend schnell, wenn man sich das vorstellt. Ich meine, das sind 8 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass es dann auf einmal heißt, ja. Spiegeltitel, ja?
Absolut, absolut. Nein, sie hat eine enorme und magnetische Wirkung ausgestrahlt, aber das hat sie ja nicht davor bewahrt, in Situationen hineinzukommen, die sie so für sich nicht wollte. Und sie hat später dann sehr deutlich gesagt, da ist etwas zerbrochen in mir, in diesen Wiener Jahren, wo sie im Grunde gegen ihre innere Natur, gegen ihre eigenen Gefühle gelebt hat. Da ist etwas zerbrochen, was ich nie mehr habe zu einer Einheit zusammenkriegen können.
Was mich immer wieder beeindruckt, ist der Mut, den die Menschen damals hatten in dieser Aufbruchszeit. Also Ingeborg Bachmann hat gelebt in Wien, Paris, Rom, Neapel, Zürich, Berlin, ist durch die Welt der gute Gott in Manhattan, ist ein preisgekröntes Hörspiel von ihr. Also da ist eine Internationalität, die sie entdeckt, die ist sehr, sehr beeindruckend. Dieser Mut, ist er bei Ingeborg Bachmann noch stärker als bei anderen?
Also unbedingt. Also sie hat ja ein Leben gelebt, das war alles andere als ein traditionelles Frauenleben. In den 50er Jahren extrem anders, aber auch heute wäre es noch ein sehr kühner Lebensentwurf, der zwischen den verschiedensten Lebensstationen wechselt, der auch in, ich sag mal, in Situationen hineingeht, Wohnungen mietet, Projekte annimmt und sie weiß, eigentlich kann sie das nächste halbe Jahr gar nicht durchfinanzieren. Also der nächste Zusammenbruch steht schon wieder an. Es ist die klassische freie Autorinnenexistenz in einer Zeit, in der es für Frauen noch ungewöhnlicher war. Künstlerleben war nie einfach, das muss man auch sagen. Das ist auch für Männer nicht einfach und kann auch sehr ungeschützt verlaufen. Aber für eine Frau in jenen Jahren war das extrem. Ja.
Das ist ja das Spannende, dass da tatsächlich auch so eine Härte gegen sich selbst in dem Moment. Also es gibt von Frank Witzel einen Ausdruck, der heißt BRD Noir, so dass in Anfang der 70er Jahre noch so eine betonierte Gesellschaft tatsächlich da war. Vielleicht auch gerade noch im Rückgriff auf diese 68er Öffnungsversuche, dass man dann auf einmal wieder gesagt hat, so jetzt, wir schweigen über vieles, auf einmal wieder so eine zweite Phase des Schweigens und so weiter.
Also auf jeden Fall, also dieses Schweigen und Verschweigen ist ja schon etwas, was die bundesdeutsche Gesellschaft sehr geprägt hat, was aber auch in Österreich natürlich virulent war, virulent ist bis heute. Und es ist ein großes Thema auch bei Bachmann, denn ich will erzählen, ja, ich will mich erinnern, ich kann nicht erzählen, ich kann mich nicht erinnern. Zwischen diesen Polen geht es hin und her. Kann man sich der dunklen Geschichte stellen? Kann man sich auch der Dunkelheit in der eigenen Familie stellen? Es gab natürlich auch Diskussionen, ist das eine Missbrauchsgeschichte, ja, der Vater und so weiter. Ganz schwierig, das kann man nicht hundertprozentig beantworten, aber es spricht vieles dafür, dass das nicht so einfach zu lösen ist. Es ist eine Geschichte, dass der Vater letztlich ein Gewalttäter war, der das Leben mit des Landes zugrunde gerichtet hat, aber wir alle können das im Nachhinein nicht ganz auflösen. Fakt ist, dass diese sexuelle Übergriffigkeit, dieser sexuelle Missbrauch, dieses Beherrschen einer jungen Frau, das hat Bachmann in Wien erlebt, ja, von den sogenannten Kulturförderern, die sie aber vätergleich anerkennen wollte. Das waren ihre Ersatzväter. Sie wollte endlich wieder zu einem Mann so aufblicken können als junge Frau. Später war sie natürlich desillusionierter, aber als junge Frau wollte sie das so annehmen wie bei ihrem Vater und ist aber furchtbar ausgenutzt worden. Und deshalb auch immer dieses Spiel, der Vater ist nicht mein Vater, aber er ist der Vater, den wir alle haben. Es geht immer hin und her.
Es gibt ja auch den Ausdruck, den ich ein paar Mal in Interviews von ihr gehört habe, der Krieg im Frieden.
Richtig. Und das ist auch eines der zentralen Punkte, die mich ganz früh bei ihr so fasziniert haben. Sie hat schon als ganz junge Autorin den Finger auf die Wunde gelegt. Sie hat diesem Nachkriegsfrieden, dieser Idylle, ja, die ja propagiert wurde, dem hat sie nicht getraut. Das ist in den Gedichten schon spürbar. In ihrer Prosa spricht sie das sehr, sehr deutlich aus. Und sie sagt, man kann nur auf Seiten der Opfer sein, aber die Opfer zeigen keinen Weg, die helfen einem nicht aus der Misere und für die Täter ändern sich die Zeiten. Ja.
Sie hat eine Rede gehalten zum Preis der Kriegsblinden, Hörspielpreis der Kriegsblinden, da redet sie vom großen geheimen Schmerz. Ja. Ich habe so das Gefühl, das könnte vielleicht das sein, was Ingeborg Bachmann heute aktuell macht, dass sie dafür Worte gefunden hat. Das geht allgemein um Souveränität, es geht um Freiheit, es geht um irgendwas Anthropologisches, weswegen man das einfach heute lesen kann.
Weil sie hat immer die Menschen im Ganzen gesehen, auch wenn sie natürlich die Geschichte der Frauen in besonderer Weise dargestellt hat, denn das ist ihre Geschichte auch gewesen. Und du hast vorhin von Kafka gesprochen. Wir alle kennen viele Beispiele in der Literatur, wo die Söhne ihre Auseinandersetzung mit den Vätern geführt haben. Aber Bachmann ist tatsächlich die erste, die ein Tochterdrama in den Mittelpunkt stellt. Ja. Insofern ist das schon ein weiterer Schritt, ein Schritt nach vorne. Gleichzeitig ist das Entscheidende, dass sie tatsächlich sehr seismografisch auch in Friedenszeiten Gewaltstrukturen in Zivilgesellschaften aufspürt und in kleinsten Verhaltensweisen, in kleinsten Worten, in kleinsten Gesten zeigt, wie schnell das kippen kann, wie schnell das Ganze in Gewalt kippt, wenn zwischen Menschen Hierarchien im Spiel sind. Ja, und die ältesten Hierarchien der Welt bestehen nun mal zwischen Männern und Frauen. Und deshalb ist das schon bei ihr das zentrale Thema.
Andrea Stoll war das im Gespräch mit Alexander Wasner über ihre Ingeborg-Bachmann-Biografie »Zwei Menschen sind in mir«, erschienen im Piper Verlag zum Preis von 26 Euro. Sie finden dieses Gespräch zum Nachhören oder Weiterempfehlen unter ndr.de/kultur und eine längere Version auch in ARD Sounds. Hier geht es jetzt weiter mit Philipps Playlist.